Hallo und herzlich willkommen bei der 10. Episode von Weights and Coffee. Mein Name ist Johannes Yoshi Schober und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. In dieser Folge geht's ums Abnehmen und damit natürlich um Ernährung und Training, aber auch um das Thema Social Media. Es geht ums Grenzen setzen, authentisch bleiben und wie man damit umgeht, plötzlich zum Vorbild zu werden. All das und noch vieles mehr bespreche ich heute mit meinem wunderbaren Gast. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei uns ist, uns Einblicke in ihre Abnehmreise gewährt und uns mitnimmt hinter die Social-Media-Kulissen. Herzlich willkommen, Kathi, aka Kathi on her journey.
Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Super, ich freue mich auch sehr, dass das geklappt hat. Erzähl uns kurz ein bisschen was über dich selber, falls jemand dich noch nicht kennt.
Also ich bin die Kathi. Die mich kennen, kennen mich vermutlich von Instagram. Bin 34, ich wohne im Nordburgenland, bin Mama von einem Sohn, der jetzt zum Schulgehen anfängt. Und ja, ich teile mein Leben und meine Abnehmreise vor allem auf Instagram. Und ja, bin irgendwie so über Nacht, habe ich auf einmal Reichweite bekommen, wo ich mir gedacht habe, ich würde es nie bekommen. Also das war nicht die Absicht dahinter.
Okay. Ja. Zu dem Punkt kommen wir ein bisschen später dann noch. Falls ihr euch wundert, warum ich bei dieser Vorstellung nur den Vornamen genannt habe, das war kein Versehen und auch nicht unhöflicherweise, sondern das hat mit dem vorher bereits erwähnten Grenzensetzen zu tun, aber darüber werden wir uns später ein bisschen genauer unterhalten. Du hast jetzt schon erwähnt, du teilst dein Leben auf Instagram, bist da sehr erfolgreich mit jeder Menge Follower und es dreht sich eigentlich um deine Reise, deswegen ja die Journey. Ja, es geht ums Abnehmen. Bei einer Reise startet man ja eigentlich immer mit dem Beginn und so will ich es auch halten. Das heißt, meine erste Frage wäre jetzt, was war denn eigentlich der Auslöser damals oder hat es überhaupt dann gegeben, dass du sagst, okay, du willst was verändern und begibst dich auf die Reise?
Also tatsächlich ist das auch die meistgestellteste Frage in jedem Question and Answer. Es ist egal, welches ich mache, auch von den Privatnachrichten, das ist die am häufigst gestellteste Frage. Und ich würde super gern eine sehr spektakuläre, befriedigende Antwort geben, wie man es aus irgendwelchen Stories im Fernsehen oft kennt, dieses, der Arzt hat gesagt, sie werden nur noch 3 Monate leben, wenn sie das nicht ändern. Und dann auf einmal fiel es wie Schuppen von meinen Augen. Aber tatsächlich nein, es hat für mich keinen auslösenden Grund gegeben. Als dicker Mensch, wenn man sein Leben lang dick ist, dann hat man vermutlich schon urviel probiert. Also ich kenne keinen dicken Menschen, ich glaube, es gibt den nicht, der sagt, na, ich habe noch nie eine Diät gemacht und ich habe das noch nie probiert. Das glaube ich nicht. Das ist ein Thema, das begleitet einen. Irgendwann findet man sich vermutlich damit ab, oder versucht dann halt das Bessere zu machen nach diesen gescheiterten Versuchen. Und irgendwie habe ich auch immer diese Phase gehabt mit, ich finde mich damit ab oder nein, ich finde mich nicht damit ab. Okay, nein, ich will was ändern. Und dann war es auf einmal wieder so hart und dann zieht man nicht durch. Das kennt man halt aus vielen Dingen im Leben, wo man weiß, boah, das dauert so lang. Es ist super schwierig durchzuziehen. Und mittlerweile bin ich davon überzeugt, dass für jeden der richtige Zeitpunkt kommen muss. Dass man sagt, okay, vor 6 Jahren, das war halt noch nicht der Zeitpunkt. Da habe ich es im Kopf gehabt, da habe ich angefangen mit CrossFit, dann war ich auf einmal schwanger. Haben wir es wieder lassen, weil dann hat man einen anderen Lebensmittelpunkt einfach. Ja, ja. Dann vor, keine Ahnung, wie viele Jahre ist her, 5 Jahre, starten wir wieder mit CrossFit, weil das CrossFit-Thema hat mich schon sehr lange im Kopf begleitet. Dann auf einmal, einen Monat nach Start, was kam? Der erste Lockdown.
Puh, ja.
Es war nicht die richtige Zeit. Okay, gut. Aber irgendwann hat halt die Zeit dann gepasst. Und irgendwann findet man für sich selbst raus, was ist mein Weg, was ist der richtige Weg. Und erst wenn man das rausgefunden hat, glaube ich, dass man das schafft. Ja. Natürlich wird es Leute geben, wo man sagt, okay, die haben das halt durchgezogen, weil sie eben diese erschreckende Diagnose vom Doktor bekommen haben oder was auch immer. So wie bei Rauchern halt, die dann, wo der Lungenarzt sagt, wenn sie jetzt weiter rauchen, dann werden sie Krebs bekommen oder so. Aber nein, bei mir gab es nicht, ganz im Gegenteil. Ich war noch Anfang letztes Jahres beim Hausarzt, das weiß ich noch, mit Blutbild machen lassen und der so, ja, schaut dir gut aus, ich sehe was. So, ja.
Okay, na spannend, ja. Ich glaube, die Frage wird auch deswegen so häufig gestellt, weil man sich halt irgendwas Spektakuläres vielleicht erwartet oder erhofft. Das ist schon interessant und zeigt auch so ein bisschen dein Zugang zu dem Ganzen, wie ich es auch wahrnehme. Auch über das Thema reflektierst du auch viel. Und ja, wenn es halt keinen Knackpunkt gibt als einzelner Auslöser, ja, dann muss halt einfach die richtige Zeit kommen. Was war denn zu Beginn vielleicht so die größte Hürde, das größte Hindernis?
Bis heute ist die Ernährung der größte und schwerste Part. Viele glauben immer, weil ich es doch viel mit Workouts poste, dass das der harte Part ist. Und wow, du quälst dich da so. Und das ist aber der lustige Part. Das ist das, was mich super glücklich macht. Die Ernährung ist und bleibt und wird vermutlich für immer der härteste Part dran bleiben. Vor allem, man hat sich halt Ernährungsmuster, Gewohnheiten aufgebaut über Jahrzehnte. Und die zu durchbrechen und zu verändern, ist einfach das Schwierigste überhaupt. Das ist am Anfang super hart. Also für alle, die jetzt zuhören und vielleicht denselben Weg gehen wollen, das bleibt nicht so hart. Das wird besser. Es wird manchmal ein bisschen schlechter wieder, dann wird es wieder besser. Aber wenn man die Kurve dauerhaft anschaut, wenn man das Ganze erst betrachtet, es wird leichter. Gewohnheiten dauern, gerade wenn man sich so schlechte Gewohnheiten eben über Jahrzehnte aufgebaut hat. Und das war für mich am Anfang sicher das Allerschwierigste. Ich habe am Anfang auch sehr viel mit Verboten gearbeitet, mit das darf ich nicht essen, das darf ich nicht essen. Auch das wird mit der Zeit einfach besser, weil man wächst so Tag für Tag irgendwie rein in das Ganze. Und dann bin ich dann halt nach 3 Monaten drauf gekommen, hey, es ist eigentlich urblöd, dass ich mir ständig das alles verbiete. Warum? Mhm. Wenn ich mir alles immer verbiete, dann werde ich super schnell wieder rückfällig. Deshalb nenne ich es gerne Weg, weil für mich ist es immer ein Learning. Es kommen immer neue Learnings dazu. Und vielleicht bin ich in 6 Monaten an einem ganz anderen Punkt von meinem Mindset her, wie ich es jetzt noch bin. Und man denkt, boah, vor 6 Monaten, was habe ich da eigentlich für einen Blödsinn gemacht? Also das ist so ein Learning und man wächst an diesen ganzen Erfahrungen, die man macht. Dass ich sage, okay, wenn ich mir die ganze Zeit alles verbiete, dann ist die Chance sehr, sehr hoch, dass ich wieder rückfällig werde. Und während diesen rückfällig werden, dass ich mir denke, okay, schau, hat man da wieder nichts gebracht. Mhm.
Ich glaube, verbieten hat ja immer was mit einer, es ist negativ behaftet einfach. Ne? Ja. Und natürlich ist es sinnvoller, das Ganze positiv auch zu sehen und dann eben nicht über Verzicht und Verbieten zu denken. Ja, und es gibt halt gute und schlechte Tage, so wie du gesagt hast, aber das große Bild tut muss in die richtige Richtung gehen. Jetzt haben wir schon kurz angeschnitten, wie es mit der Ernährung so ausschaut. Du hast es aber vor Beginn an natürlich, also den Part Training, Ernährung. Und hast du auch den mentalen Aspekt irgendwie bearbeitet oder
also ich
die Listen
bin,
gesetzt?
Ich bin seit einigen Jahren schon in Psychotherapie aufgrund Essstörung. Und ich glaube tatsächlich, ich lehne mich jetzt sehr, sehr weit aus dem Fenster. Aber ich glaube tatsächlich, dass jemand, der stark übergewichtig ist, genauso wie untergewichtig ist, immer begleitend zu einem Arzt auch eine Therapie braucht. Weil es hat schon einen Grund, warum das so ist, wie es ist. Und das ist nicht der Grund, weil der Mensch faul ist oder weil die Schokolade so gut schmeckt, sondern im Normalfall, wenn man normalen Zugang hat zum Essen, dann isst man nicht so viel über seinen Bedarf. Das hat schon einen psychischen Hintergrund sehr oft. Und deshalb bin ich ja in Therapie, nicht nur deshalb, aber auch unter anderem deshalb und muss sagen, das hilft mir schon. Es ist zwar manchmal sehr mindblowing und sehr anstrengend, aber es hilft. Es hilft absolut.
Mhm. Ja. Ich glaube, das ist ein Aspekt, den viele unterschätzen, weil Training und Ernährung, das hat man schnell am Schirm, wenn es ums Abnehmen geht, aber gerade die Psyche auch, da spielen viele Dinge mit, so wie du gesagt hast. Und natürlich, wenn dort dann ein Auslöser steckt, ist das... kann das nur Sinn machen, wenn man dort die Schrauben quasi anzieht. Du hast gesagt, du bist in Behandlung, das heißt, du hast da einen Therapeuten. Hast du dir auch beim Training und bei der Ernährung Hilfe geholt oder hast du dich selber mal eingelesen in das Thema oder wie bist du das angegangen?
Also beim Training, ich mache CrossFit für alle, die keinen Plan haben davon, was CrossFit ist. Man macht das immer mit Coach. Also man muss es nicht, aber im Normalfall macht man Gruppenstunden, man hat einen Coach an seiner Seite, der macht das, übernimmt das Programming. Das war mir einmal, das ist mir bis heute wichtig. Ich habe keinen blassen Schimmer, was wir gerade trainieren, weil ich werde immer wieder gefragt, na für was ist denn das gut? Welche Muskeln? Keine Ahnung, es interessiert mich auch gar nicht. Ich lasse mein Hirn draußen und ich will angeleitet werden. Und könnte mir nicht vorstellen, halt einfach so in ein Fitnessstudio zu gehen. Ich hätte keinen blassen Schimmer. Auch da, auch eine Empfehlung für alle, nehmt euch einen Trainer. Lasst euch einen Plan machen. Lasst euch das zeigen. Die haben ja eine Daseinsberechtigung.
Danke. Ja. Shoutout an alle Trainer da draußen.
Ernährung?
Ja.
Habe ich mir tatsächlich selber. Mhm. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben eine Ernährungsberatung gemacht. Aber ich habe mir das selbst angeeignet. Ich meine, mit Social Media, mit Internet, man kann das sehr gut. Was natürlich die Gefahr ist, dass man sehr schnell in irgendeine Bubble rutschen könnte. Also man muss da schon gut reflektieren können. Wie gescheit ist das wirklich, was der sagt? Wenn der in jedes Rezept irgendwelche Pulver reinmischt, also wirklich in jede Mahlzeit, dann überlegt sie mal, wie gesund kann das, also gesund, aber...
Wie normal.
Genau, wie normal ist das?
Wie notwendig ist das wirklich?
Genau, ja. Ja.
Was würde dein altes Ich zu dir sagen, wenn es ein Trainingsvideo von dir sieht hätte? Jetzt habe ich dich erwischt. Hm?
Ja, jetzt hast du dich tatsächlich erwischt.
Ich habe noch ein paar solche Fragen auf Lager.
Es kommt darauf an, welches alte Ich. Wäre das so ein Teenie-Ich, dann würde es wahrscheinlich sagen, boah, du bist du peinlich, weil wie kannst du dich nur so anziehen? Weil wir haben ja gelernt, als dicker Mensch darfst du dich nicht so anziehen. Um Gottes Willen, die anderen sehen das ja und du zeigst das am Internet, peinlich. Würde das so Mitte 20 ich sehen, dann würde es vermutlich super, super stolz. Also sie würde sehr, sehr stolz auf mich sein, dass sie aus ganz tiefen Sinnkrisen und ganz, ganz schlimmen Essverhalten rausgekommen bin. Ja.
Super. Das ist ein schönes Bild. Was war so die erste Übung so am Beginn bei der ganzen Geschichte, wo du gedacht hast, hey, ich bin eigentlich eh stark?
Bei allen Arten von Squats. Natürlich. Klarerweise jemand, der Krafttraining macht, der weiß das, dass Menschen mit höherem Gewicht im Normalfall auch eine höhere Muskulatur, vor allem in den Beinen, haben. Eine bessere Muskulatur als der Schnitt, weil du musst das Gewicht mit dir mittragen. Es ist so. Und wenn du dann auch noch so ein bisschen aktiv warst in deinem Leben, und das war ich ja immer, also ich war ja immer sehr bewegungsbegeistert. Natürlich bist du dann auch irgendwie eingeschränkt, klarerweise, durchs Gewicht, aber mir hat das die Begeisterung irgendwie nie nehmen können. Habe als Teenie urviel Tennis gespielt und Volleyball und also ich war, ja, habe da ziemliche Rückschläge einmal gehabt vom Umfeld, aber wurscht. Aber dementsprechend, da war Muskulatur da und das habe ich recht schnell gemerkt, auch bei Deadlifts, heben, beugen, das war so dieses, was du kannst, ohne dass du viel machst, 80 Kilo da, das war, glaube ich, mein erster Deadlift, an den ich mich so bewusst erinnern kann, 80 Kilo aufheben vom Boden. Was?
Cool. Wie war das Gefühl, wie du angefangen hast zu trainieren in der CrossFit-Box? Wie hast du dich da als Anfängerin gefühlt?
Sehr wohl. Sehr, sehr wohl. Natürlich hat man, das kann ich natürlich nicht beurteilen, wie es anderen mit solchen Situationen geht, weil ich noch nie im Körper einer schlanken Person war. Aber man hat natürlich Probleme, hinzugehen, sich überwinden. Das ist ein Riesending. Also man kann das wahrscheinlich so als Normalo gar nicht nachvollziehen, was das für eine Überwindung ist, dort hinzugehen. Das ist so, du hast das seit Jahren im Kopf und dann machst du das und hast natürlich wahnsinnig Angst, weil jeder, der auf Instagram oder wo auch immer CrossFit-Videos, diese typischen CrossFit-Videos sieht, der sieht da hochathletische Menschen, die wirklich echt heftige Sachen machen und dann kommt da ich und denke mir, oh Gott, die glauben sicher alle, was tut denn die da?
Ich glaube, das ist ein Ding, das viele unter Anführungszeichen Normalgewichtige nicht nachvollziehen können, was das für ein großer Schritt ist, dass man sich in so ein Umfeld dann begibt. Weil natürlich, wenn ich jetzt eh schon sportlich bin und vielleicht auch dementsprechend ausschaue, dann gehe ich, wenn ich in ein Studio gehe, egal ob CrossFit-Box oder normales Studio, begebe ich mich in ein Umfeld, das meins ist. Naja, und als übergewichtiger Mensch ist ja das meistens auch vom Lebensstil relativ fern voran, natürlich. Ne? Und dann ist natürlich die Hürde da relativ groß. Aber ich glaube, gerade das CrossFit oder auch bei uns im Gym ist ja, wo so ein bisschen mehr der Community-Gedanke dabei ist, ist das eigentlich deutlich leichter an Zugang zu finden, weil zumindest habe ich so wahrgenommen bis jetzt, das alles sehr open-minded Communities sein, sehr, also da wird man eher sehr willkommen geheißen und supported. Und das ist auch das, was dann im Umkehrschluss übergewichtige Leute oft auch nicht so am Schirm haben, dass wenn die mal den Schritt wagen, in solchen Communities die Leute eher gefeiert werden. Ja, weil jeder von uns weiß, wenn man sich mit Training beschäftigt und Sport macht, wie groß die Hürde sein kann, um eben da den ersten Schritt zu machen. Und wir haben alle irgendwann einmal angefangen. Ja, das ist das, was ich den Leuten bei mir im Studio vermitteln will. Weil natürlich auch immer wieder Leute kommen, egal ob jetzt, wie es vom Gewicht her ausschaut, aber das einfach nicht ready fühlen für das oder nein, ich muss zuerst trainieren, damit ich zu euch kommen kann. Ja, das ist ein Satz, den ich gar nicht so selten höre, wo ich sage, nein, es ist genau umgekehrt. Ja, fang an und wir sind dafür da, dass wir die mitnehmen. Jeder, der da neben dir in dem Gruppentraining trainiert, hat irgendwann das erste Mal da einen Fuß reingesetzt. Und jeder kann sich noch erinnern, wie das war. Also du bist nicht allein, es geht alles so, ja. Das ist halt der Vorteil von diesen Community-Geschichten, glaube ich.
Ja, voll. Und beim CrossFit, das ist halt wirklich so, ich kann natürlich nur von meiner Box sprechen oder halt von den paar, die ich halt dann so im Urlaub oder was auch immer besucht habe. Es war bis jetzt noch nie der Fall, dass ich mir gedacht habe, ich bin nicht willkommen oder ich gehöre da nicht dazu oder um Gottes Willen, die schauen so gut aus und die können das alles und die glauben, was natürlich, man weiß nie, was Menschen glauben, aber im Grunde genommen ist es mal blunzen, was die glauben, weil wir machen da ein Workout miteinander, nebeneinander, ich mache fast das Gleiche wie du und somit scheiß drauf. Und auch für alle, die eventuell nach dem Podcast überlegen, mit CrossFit zu starten, auch wenn ihr immer diese Orgen-Videos seht auf Social Media, jede Übung ist skalierbar, es ist für jeden immer eine Variante dabei, die man machen kann.
Genau, ganz wichtige Message. Deswegen gibt es ja Trainer, so wie wir vorher schon gesprochen haben. Wenn du jetzt mit deiner Trainingserfahrung dein Traumgym designen dürftest, wie würde das ausschauen oder was wär anders als üblich? Gibt es irgendwas?
Also mein Traumgym wäre das vermutlich schon so ein Mix aus CrossFit-Box und normalem Gym, weil manchmal fehlen mir so ein bisschen, oder was heißt fehlen, manchmal hätte ich Bock, so ein bisschen mit Geräte zu arbeiten. Ne? Ich hätte zum Beispiel wahnsinnig gerne Beinpresse. Ich finde das genial, ich liebe das und das wäre allein zu wissen, wie viel Gewicht ich dabei bewegen kann. Das ist Wahnsinn. So für die innere Befriedigung irgendwie. Also das hätte ich super gern. Dann vermutlich hätte mein Traumgym auch noch so ein paar, oder was heißt paar, alle Elemente aus dem Strongman-Bereich auch noch, weil auch das finde ich saugeil. Also auch wenn ich mal ein Workout selber schreiben würde, wo ich sage, das ist mein Traumworkout, dann hätte das sicher einige Elemente vom Strongman dabei.
Cool.
Ja.
Ja, das macht Sinn. Im Kraftkollektiv haben wir ja übrigens Gruppentrainings, so CrossFit-Style und einen gut ausgestatteten freien Trainingsbereich, auch mit Beinpresse. Also falls du mal Bock hast, schaust du einfach
vorbei. Voll gern.
Das ist nämlich auch ein Punkt. Das Training an Geräten ist gerade für Übergewichtige oft ein super Einstieg, weil, so wie du das auch kurz schon geschildert hast, Übergewichtige in Relation zum Körpergewicht oft relativ stark sind. Ja, und natürlich dort auf Maschinen so ein bisschen glänzen können. Ja, das ist ein Riesenvorteil, weil oft hat man als übergewichtige Person eher die Erfahrung gemacht, in der Schule als Letzter gewählt zu werden, nicht so mithalten zu können oder was auch immer. Aber gerade bei so Training an Geräten ist dieser Nachteil kurzzeitig einmal ein Vorteil auch, ja. Und das kann natürlich die Motivation dann auch gleich ein bisschen boosten. Gut, wir verlassen so ein bisschen den Trainingstalk, gehen jetzt nochmal kurz zurück zur Ernährung. Wahrscheinlich auch eine sehr häufige Frage, die kommt. Wie gehst du mit so Heißhunger oder so Frustessen, Social Eating, wie sind so die Themen bei dir?
Da muss man zuerst einmal unterscheiden, ist es Heißhunger oder habe ich wirklich eine Binge-Eating-Störung? Weil das sind halt zwei verschiedene Dinge. Den Heißhunger kennen vermutlich alle. Es ist sehr oft bedingt, weil dein Blutzuckerspiegel super niedrig ist, du schon lange nichts mehr gegessen hast, du vielleicht lange auf etwas verzichtet hast. Bei den Frauen sehr oft zyklusbedingt da. Also ich bin gerade kurz vor meiner Periode, sehr sehr unnütze Information. Aber da merkt man natürlich auch, dass einfach eine gesteigerte Lust auf gewisse Dinge zum Essen ist. Das ist halt so. Oder ist es eine Binge-Eating-Störung, die man übrigens nur diagnostizieren lassen kann? Diagnostiziert euch das bitte nicht selbst über irgendwelche TikToks, auch voll wichtig.
Mhm.
Und da steckt dann halt einfach ein psychisches Problem dahinter. Mit Heißhunger selbst, also ich kann den zum Beispiel sehr gut vorbeugen, indem ich wirklich meine Mahlzeiten einhalte, meinem Körper Gutes tue und ihn gut behandle und das gebe, was er wirklich braucht. Das heißt eben nach dem Training die Carbs und das und das und das und ihn nährstoffreich vor allem auch versorge. Auch etwas, was ich gelernt habe im Laufe der Zeit, dass nicht nur wenige Kalorien wichtig sind, oder wenige Kalorien sind nie wichtig, aber halt ein Defizit wichtig ist, sondern auch, dass ich ihn nährstoffreich versorge.
Mhm.
Dass ich ihm alles gebe, was er braucht. Und das ist nicht, sind natürlich in erster Linie mal die Makros, das Protein und vor allem als Frau das Fett, aber auch die Mikronährstoffe. Das darf einfach nicht vernachlässigt werden. Und wenn das einmal erfüllt ist, dann ist für diesen Heißhunger ganz wenig Spielraum. Und ja, es wollen jetzt vielleicht einige nicht hören, aber auch ein bisschen Disziplin oder was heißt ein bisschen, sehr viel Disziplin gehört halt dazu. Weil von nichts kommt nichts. Und würde dem Heißhunger immer nachgeben, naja, dann ja.
Ja, wäre alles ziemlich für den Arsch.
Man kann keine schlechte Ernährung wegtrainieren, es geht einfach nicht.
Richtig, ja. Das ist auch, glaube ich, wichtig nochmal herauszustreichen. Bei dem Thema Abnehmen macht die Ernährung einfach den größten Part aus. So wie du jetzt gesagt hast, man kann über Training das nicht kompensieren, wenn man die Ernährung einfach nicht am Schirm hat und das auch auf dem Weg quasi angeht. Da kann man tagelang, stundenlang im Gym verbringen. Es wird nicht zum Ziel führen. Gut. Trackst du eigentlich?
Ja.
Ja, genau.
Ich tracke bis heute. Jetzt tracke ich seit 10 Monaten durchgängig. Mhm. Ich habe mir gar nicht gedacht, eine Woche wäre aufgehört und das war die Woche, wo ich jetzt in der Türkei im Urlaub war.
Mhm.
Aber auch ich tracke tatsächlich durchgängig. Hätte man nie gedacht, dass ich angefangen habe zum Tracken wieder mal, zum 300. Mal oder so. Oh Gott, das fuckt mich so ab. Dieses Tracken zipft mich so an. Und jetzt ist es einfach, auch das, es wird einfach zur Gewohnheit. Vielleicht bräuchte ich es gar nicht mehr, aber mein Kopf braucht es noch.
Mhm.
Mein Kopf braucht es, mein Kopf braucht diese Strukturen und deshalb mache ich es nach wie vor.
Es gibt dann ein bisschen einen Rahmen.
Ja.
Ja. Und das ist halt, man muss jetzt, glaube ich, dann, man kann so ein bisschen eine Light-Variante dann später mal machen, wo man sagt, okay, track jetzt nicht mehr alles bis aufs Letzte, jedes Olivenöl und was auch immer. Aber ja, ich glaube, das macht schon Sinn. Vor allem, und das ist zu Beginn ein wichtiger Punkt, wenn man mit dem Abnehmen startet, durch das Tracken sieht man mal, wie viel man eigentlich isst. Weil oft wird das deutlich unterschätzt. Ja, ich kenne das von mir. Ich track auch, wenn ich so eine Diät habe für einen Wettkampf. Und ja, wenn dann halt die Kinder den Teller nicht zusammen essen und bevor ich es wegschmeiße, ja, esse ich den halt auch noch zusammen. Ja, dann kommen Dinge zusammen, die man nicht so am Schirm hat. Das macht natürlich alles auch einen Unterschied. Gibt es von dir irgendeinen Food-Life-Hack, auf den du draufgekommen bist, den du mit uns teilen möchtest?
Ein Food-Life-Hack. Was wäre von dir einer?
Topfen. Topfen,
ja, aber das ist ja
mit Wasser. Problem. Mit Wasser mischen, schön cremig. Das ist für mich der... Das war Game-Changer.
Ich habe es noch nicht, weil du sagst Topfen. Ich habe es noch nicht probiert, aber ich habe ständig in meinem Kopf und ich werde es probieren. Ich bin kein Riesenfan von Volume-Eating, weil ich denke mir immer so, gerade als übergewichtiger Mensch soll man schon auch lernen, kleinere Portionen zu essen, weil man hat ja eh schon einen überdehnten Magen und der wird dann ja wieder kleiner. Aber manchmal braucht man es halt einfach.
Mhm.
Und ich habe jetzt schon von sehr vielen gehört, dass die am Abend in den Topfen oder in den Skier oder was auch immer Flohsamenschalen mischen.
Mhm.
Und das kriegt dann in der Früh das dreifache Volumen.
Okay.
Mit super wenig, weil man die Flohsamenschalen,
ja,
da gibt man keine Kalorien.
Ja.
Und du sollst das nicht schmecken, angeblich. Dann ist es natürlich auch noch sehr verdauungsförderlich.
Ja.
Das Flohsamenschalen ist eine Suppe. Und du hast das dreifache an Volumen. Also, so, das ist meine Notiz an mich selbst. Ich mache das heute am Abend.
Sehr gut. Ihr kennt das dann natürlich alles auf Instagram live mitverfolgen. Das Topfen-Experiment. Okay, also Topfen ist bisher noch nicht so in deinem Kühlschrank, aber vielleicht so passt jetzt eine Frage, die ich mir vorbereitet habe, ganz gut. Was würde uns dein Kühlschrank über dich erzählen, wenn er sprechen könnte?
Dass ich sehr langweilig bin, weil ich gefühlt immer dasselbe im Kühlschrank habe.
Ja, same.
Mit sehr wenig Ausnahmen, aber never change a running system.
Ja.
Warum sollte ich es verändern, wenn es funktioniert und vor allem schmeckt? Dass ich ihn manchmal ein bisschen mehr putzen könnte, würde vermutlich auch sagen. Nicht immer nur, wenn irgendein Besuch kommt, der eventuell in den Kühlschrank
schaut. Okay, spannend.
Naja, wenn ich wieder zum Essen Kinder oder so.
Machen wir eine kurze Hausführung. Ah ja, das ist übrigens der Kühlschrank. Schon extra geputzt. Okay.
Na, wenn ich schon putze, muss ich nicht. Ja.
Du hast recht, wenn du die Arbeit schon machst, dann zeig ruhiger her. Interessant.
Ansonsten, ja, würde ich sagen, wenn jemand Fremder reinschaut, würde er sagen, ja, die leben schon sehr gesund. Langweilig, aber gesund.
Okay.
Ja.
Gut. Wenn du nur mehr 3 Lebensmittel essen dürftest für den Rest deines Lebens, heute hau ich es raus nach der Reihe. Gell?
Kreativ, Alter.
Was würdest du wählen? 3 Lebensmittel.
Wie konkret muss denn dieses Lebensmittel sein?
Na, sehr konkret.
Super.
Na, top aus.
Es wäre vermutlich, jetzt sagen sicher alle, ja klar, die Blade sagt das, Brokkoli.
Ich finde Brokkoli
sehr, sehr geil nämlich.
Ja, ja.
Und das hat gar nicht viel damit zu tun, dass der gesund ist, sondern ich finde den einfach geil. Von allem her irgendwie, vom Geschmack. Den kannst du in so verschiedene Varianten zubereiten. Ne? Der ist geil. Ich mag Brokkoli sehr gern. Dann wäre es Fetaleit, nämlich der von Salakis.
Okay.
Das ist der beste Fetaleit.
Okay.
Ich bin der Experte, was ich gesagt habe. Und dann wäre es faschiertes Rindfleisch, aber nicht dieses Obockte, weil erstens einmal hat das urviel Fett, sondern ich lasse mir das immer faschieren beim Fleischhacker, das weiße Scherzel. Das heißt perfekt von der Konsistenz und vom, ja, wurscht. Okay, das wäre das Dritte.
Das ist super lustig, weil du hast 2 von den 3 sind auf meiner Top 3 Liste.
Wirklich? Was ist deine?
Brokkoli, faschiertes und das Dritte ist bei mir Topfen.
Ja, aber ich bin nicht so, aber den Topfen kann man ja nur fast nur süß essen.
Ja.
Kannst du denn auch Bekanntes?
Nein, ich tue, ganz ehrlich, ich tue ein bisschen so ein Chunky-Dings-Flavor rein und dann.
Okay.
Ja, ein bisschen cremig rühren und dann passt es. Nein, aber lustig.
Aber wenn das nicht auf deiner Liste ist, darfst du es ja nicht essen. Dann kannst du einen sauer
essen. Das gehört für mich dazu. Das ist für mich eins. Für mich gibt es den Topfen nur so. Okay, na, spannend. Gut, jetzt tauchen wir nochmal ein bisschen ein in das Insta-Game. Ja? Wie kam es dazu, dass du deine Reise öffentlich geteilt hast? War das, hast du einfach für dich selber entschieden, du legst jetzt los und machst es halt auf dein Profil einfach, zeigst es mit oder war da eine bewusste Entscheidung in irgendeiner Richtung dahinter?
Also ich bin immer schon super extrovertiert gewesen. Also wenn du jemandem etwas anvertrauen willst, dann darfst du das nicht bei mir machen, okay? Weil es funktioniert nicht, dass ich das für mich behalte. Ich bin super extrovertiert. Wenn mir irgendein Scheiß druckt, muss ich irgendjemanden anrufen und davon erzählen. Weil ich bin halt so lustiger, weil mein Kind ist ganz gleich.
Ja.
Also der wird nie ein Geheimnis von mir haben, weil er alles erzählt. Und dann liegt sowas natürlich nah. Sowas liegt einfach nah dann, dass man solche Sachen im Internet teilt. Ich war immer schon so ein bisschen ein Junkie, war so Social Media. Ich war früher auch so ganz viel auf YouTube unterwegs, bei Vloggern und so weiter. Aber es ist schon auch so eine Art von Selbsttherapie. Bis heute, das Ganze. Es ist bis heute so ein bisschen ein, wenn ich darüber spreche, dann wird es wahrer.
Mhm.
Alles, was man ausspricht, hat viel mehr Gewicht. Und vor allem spreche ich das vor, ich weiß nicht, wie viele Storyviews ich jetzt genau habe, aber es sind momentan irgendwas zwischen 18.000 und 22.000 Storyviews, so circa im Schnitt. Und da spreche ich dann halt vor 20.000 Leuten aus und somit hat das noch viel mehr Gewicht. Und als ich dann gemerkt habe, hey, das schauen sich Leute an und finden interessant und profitieren auch davon, weil man, das war zu einer Zeit, wo ich noch überhaupt, ich persönlich nur profitiert habe, jetzt finanziell gesehen nicht, dann macht man das auch voll Spaß. Und bin dann erst draufgekommen, ich muss auch dazu sagen, ich bin ja so ein super empathischer, sozialer Mensch, das ist nicht immer ein Vorteil. Habe immer schon anderen Leuten geholfen, so sehr uneigennütziger immer das Ganze. Und so kann ich es in einer Art und Weise machen, wo ich anderen Menschen helfen kann, da irgendwie diesen sozialen Aspekt von mir da irgendwie befriedigen kann und auch mir selber. Und somit Win-Win-Geschichte, echt cool. Und dann bin ich drauf gekommen, wie genial ich das eigentlich alles finde.
Wann ist denn so der Punkt gekommen, wo du gedacht hast, okay, das geht jetzt irgendwie ziemlich durch die Decken? Weil ich meine, du hast aktuell, glaube ich, 58.000
genau,
Follower.
Genau.
Ja, und manche Reels von dir sind im Millionenbereich, glaube ich.
Ja, genau. Ja. Das war letztes Jahr im Sommer. Da hat es nämlich ich habe ihn nicht gekannt, shame on me, ein Fitness-Influencer, der Atakan oder so, glaube ich, heißt der. Auf TikTok ist der so bekannt, der macht Reactions. Der hat es geteilt. Und da ist mein erstes Video damals auf TikTok viral gegangen. Und da haben wir dann gedacht, ja, cool, sehr, sehr cool, aber auch sehr komisch zu sehen. Ich weiß es jetzt nicht, was mein viralstes Reel für Views hat, aber ich glaube 8 Millionen kann das sein, ich weiß nicht.
Wahnsinn.
Und ja, es ist super komisch. Also, wie gesagt, positiv, aber halt virale Reels haben sehr, sehr viele negative Seiten auch.
Ja, genau. Zu denen wollte ich jetzt eh schon kommen.
Habe ich gemacht.
ja, weil natürlich, wo Licht ist, ist auch Schatten. Ja. Instagram und Social Media können natürlich auch negative Seiten haben. Wie hast du das wahrgenommen oder was begegnet einem da so? Und wie gehst du damit um?
Wie gehe ich damit um? Anfangs sehr schlecht. Anfangs war das für mich nicht leicht. Also ich würde echt lügen, würde immer so sagen, mir geht das total am Arsch vorbei, was Leute davon denken. Der erste Hate-Kommentar damals war irgendwie so dieses, um Gottes Willen, wie so auf die Art, meine Augen fallen ab. Oder ich weiß es nicht, was der Trottel geschrieben hat. Und davor hatte ich aber nur positive Kommentare. Aber natürlich, wie ich gesagt habe, ein virales Reel geht halt dann irgendwie...
Es verlässt die Bubble.
Genau, es verlässt die Bubble. Und das war für mich schon, ich habe schon zum Nagen gehabt, in den ersten Wochen und Monaten, wo ich dann halt so verhäuft solche Kommentare bekommen habe, hat das auch privat auf meine Stimmung gedrückt, sodass ich dann kurzzeitig gedacht habe, okay, was kann dein Kind dafür? So nett, dass ich es mir auslassen habe, aber es hat privat meine Stimmung gedrückt und es hat mich auch irgendwie in meinem Handeln zu Hause im Alltag beeinflusst, weil natürlich bekommst du dann auf einmal dieses Gefühl, Leute denken so von dir. Mhm. Und du hast Reels von mir gesehen, du hast Kommentare gelesen, was für ekelhafte Kommentare auch teilweise dabei sind.
Ja.
Man glaubt dann halt, okay, boah, Menschen draußen, Menschen beim Sport, auch da. Ich habe kurzzeitig die Lust daran verloren, weil ich mir gedacht habe, was ist, wenn die alle so denken? Es macht was mit einem, ja.
Hm.
Mit der Zeit, ich habe das, war blöd, aber ich habe das auch in meiner Therapie angesprochen, aber mit der Zeit lernt man dann halt einfach mehr, viel, viel mehr Fokus aufs Positive zu legen. Und ich meine, auch wenn ich es ganz gerne in der Story immer wieder so ein bisschen anprangere, schau mal, was der geschrieben hat und was für einen dummen Kommentar ich gekriegt habe, das Positive überwiegt. Und wenn man das vergleicht, sind die negativen Kommentare im Promillenbereich.
Mhm.
Also das ist, und ich muss auch dazu sagen, auch wenn es nicht gern gesehen wird und wenn es der Algorithmus sehr abstraft von Instagram, ich lösche und blockiere. Das ist auch so ein bisschen ein Selbstschutz, dieses... Du bist auf meiner Seite und du bringst deinen Müll zu mir, es interessiert mich nicht, gelöscht, blockiert. Bist du deppert, wirst du blockiert. Und das hat gar nichts damit zu tun, weil Leute sind ja immer so lustig dann und sagen, ja, Meinungsfreiheit, nein, das ist keine Meinungsfreiheit, du beschimpfst mich gerade.
Genau.
Und das in meinem Haus.
Ja.
Raus mit dir, interessiert mich nicht, gelöscht, blockiert. Und das hilft. Ja. Das hilft für meinen Seelenfriedener. Und so blöd es sich anhört, man stumpft dann auch so ein bisschen ab.
Mhm.
So, was ich dann noch auch mache mit so grenzwertigen Kommentaren, ich hänge in einer Goschen an. Ja. Weil ich denke mir, du bist deppert zu mir.
Das amüsiert mich immer sehr, ich finde das super. Weil du
so, du bist deppert zu mir und dann schreibe ich was Deppertes zurück und dann schreiben die Leute drunter, na, du bist aber unsympathisch.
Ja. Ja, herrlich, herrlich, ja. Ich weiß nicht, ob das allgemein so ist, aber ich habe so das Gefühl, negative Reaktionen gewichtet man schwerer als die positiven.
Immer, ja. Bei allem im Leben.
Ja, und so wie du sagst, die positiven überwiegen ja in deinem Fall auch extrem, wenn man so durchscrollt durch die Kommentare. Wie du sagst, ist ja überwiegend positiv, es identifizieren sie Leute mit dir und ja, wenn der Hate dabei ist, es ist halt leicht zu sagen, ja, ist mir wurscht, ja, weil ganz wurscht kann es dann oft auch nicht sein, aber man muss da, glaube ich, echt einen Zugang finden, wie man damit umgeht, damit eben das Licht überwiegt und nicht der Schatten. Aber gehen wir jetzt mal weg von den Hate-Kommentaren. Es gibt sicher auch skurrile Sachen, oder? Was du manchmal denkst, seriously?
Ja, ja. Auch das ist eher am Anfang meiner TikTok. Also ich habe ja mit TikTok eigentlich angefangen.
Okay, damals. Na TikTok ist mir völlig fern.
Bin dann aber komplett weggegangen. Okay. Und genau das war der Grund, weil die auf einmal in einer Bubble gelandet sind, diese Videos, wo ich sie nicht haben wollte. Nämlich in einer Art Feeder-Fett-Fetisch-Bubble.
Okay.
Wo auf einmal kriege ich so viele Kommentare von bitte nicht abnehmen, boah, du bist so sexy und das und das. Und also in dieser Bubble sind, und dann habe ich es aufgehört. Dann ja. habe ich aufgehört, weil okay. ich mir gedacht habe, na okay, nein. Das, da will ich mich nicht haben drinnen in der Bubble. Kann man halt nicht beeinflussen, ja. gerade auf TikTok nicht.
Mhm.
Und ja, man bekommt sehr viele skurrile, also ich würde sogar sagen, dass skurrile Nachrichten eher überwiegen als...
So wirklich?
Eklig, also als böse
Abbruch. Okay, also mehr als Hate-Geschichten.
Ja. Zumal die skurrilen Sachen kommen halt per Privatnachricht.
Mhm. Das Skurrilste, was du jemals gekriegt hast. Hau raus.
Das Skurrilste, was ich jemals
skurrilste.
Gekriegt habe?
Was du dachtest, das kann nicht ernst gemeint sein, das gibt's nicht.
Na Gott sei Dank, die ganzen Dickpics gehen ja mittlerweile nicht mehr, weil man keine bei den Nachrichtenanfragen keine Fotos mehr dazu schicken kann. Aber da habe ich am Anfang sehr, sehr viele sogar davon gekriegt. Also das sind einige gewesen. Ne? Echt hässliche. So, das Skurrilste. Okay, wir sind ja super offen und ehrlich da miteinander.
So ist
da
es.
Gibt es jemanden, der mir meine Pediküre zahlt, jedes Monat.
Okay.
Ja. Aber okay. Ich glaube, er hat kein Problem darüber, dass ich darüber spreche, weil er mag das, dass ich das darüber spreche. Also okay. So auch posten würde oder so.
Okay.
Der, ja, aber das finde ich, okay, gut, das ist aber jetzt nicht so super skurril.
Aber es ist zumindest, wie soll ich sagen, nichts, was auf der Hand liegt jetzt.
Ja, aber solche Sachen wie Anfragen mit die verschwitzten Socken vom Training und erzähl mal, wo genau. Vor allem, ich finde es immer so lustig, weil die wissen genau, wie es das angeht. Das sind halt einfach Nachrichtenanfragen von hey, cool, du machst das voll super, Respekt und hast du vielleicht ein paar Tipps für mich oder was auch immer.
Mhm.
Und dann schreibst du halt mal zurück und dann kommst du drauf, irgendwie wird das Gespräch jetzt gerade komisch. Weil er dann so, ja, an welcher Stelle schwitzt du besonders viel? Kann das sein, dass du auch, keine Ahnung, in den Kniekehlen besonders viel schwitzt, so wie ich? So, und du merkst, okay, das geht jetzt in eine falsche Richtung.
Ja.
Aber da, ja, da gibt es urviel davon. Auch so Sachen wie, ja, dass halt Leute einfach Videos kaufen wollen, wo man halt dann so sagt, dass könntest du in dem und dem Outfit ein Training, also könntest du trainieren und könntest du ein Video, oder?
Also es geht immer um irgendeinen Fetisch eigentlich.
Ja, oder auch so dieses, ich habe gar nicht gewusst, dass es diesen Fetisch gibt, dieses, dass du Männer aufheben kannst, so die fragen, hey, was ist dein Deadlift-PR?
Okay.
Und denken mal, ganz normale Frage, oder?
Ja, ja,
und ich so, ja, keine Ahnung. Also er war mal, jetzt ist es nicht mehr, aber er war mal knapp 170 Kilo. Boah, dann könntest du mich ja aufheben. Das ist und ein Fetisch.
Okay, na, spannend.
Ja, also falls du mal anfragt, wie viel heben du kannst, es könnte sein.
Dass okay, ich glaube, bei mir ist es nicht. Ist, ja. Also du Insta führt dich so durch den Fetischdschungel momentan.
Ja, ein bisschen schon.
Aber ich glaube, das war gestern oder vorgestern, hast du eine Story gehabt von einer richtig lieben Geschichte. Wie die Mädels. Genau, auf irgendwo unterwegs gewesen bist und die zwei Mädels angesprochen haben. Erzähl uns mal über das.
Ja, also ich war bei uns am See. Ich wohne an einem See. Und sind eine Gruppe an Mädchen an mir vorbeigegangen. Die waren irgendwas zwischen 10 und 12. Und die haben mich so angestarrt. Und natürlich, man glaubt immer, es ist halt, wenn man der dicke Mensch, bla bla bla, da steht man oder im Bikini. Naja, die, weil sie deppert reden, weil schimpfen. Ich war schon fast hingegangen und habe gesagt, du Schatz, so deppert. Puh, Gott sei Dank nicht.
Gott sei Dank nicht.
dann sind die hergekommen, nach ewig langen Starren, haben sie gesagt, bist du die Kathi? Und ich so, ja, wir kennen dich von Instagram. Und eine hat wirklich geschrien, also so richtig geschrien sie, du bist das ja wirklich. Oh! Und die war voll aus dem Häuschen, also wirklich, die war voll aus dem Häuschen. Und es ist natürlich für mich eine komische Situation. Also man findet das super lieb, die sind zuckersüß gewesen. Und weil es mir dann auch noch gesagt hat, die andere hat dann zu mir gesagt, ich bin die liebste Fitness-Influencerin. Und es ist so lustig, wenn jemand mich als Fitness-Influencer bezeichnet, weil man hat halt da wirklich jemand anders im Kopf. Es ist halt einfach so. Ja. Nicht mich. Aber ja.
Wieso nicht?
Ja, ey, wieso nicht? Ja. Stimmt, du hast natürlich recht, aber ja. Und die waren super lieb. Dann wollten sie mal unbedingt, sie haben gesagt, sie fragen die Mama, ob sie Geld kriegen, dass wir Eis zahlen. Ist das süß? Ich sage, bitte nicht. Ich darf ich Kreis essen. Und außerdem, nein, sicher nicht. Ich habe gesagt, ich kann euch eins zahlen. Na, und jedenfalls sind sie dann nochmal gekommen und wollten ein Autogramm, haben sie Zettel gesucht und Kugelschreiber und wollten ein Autogramm von mir. Süß. Und Selfies haben wir gemacht. Und dann haben sie sich noch entschuldigt, dass sie das nicht posten können, weil die Mamas verbieten ihnen halt noch irgendwelche Fotos zu posten im Internet. Und
Okay.
Ja, super lieb.
Ja, das ist schon so ein Beispiel, wie ich im Teaser erwähnt habe, du bist da mittlerweile zum Vorbild für viele geworden. Ne? Man sieht das dann nicht so, weil wenn du jetzt für Instagram was machst, du kommunizierst mit deinem Handy oder mit der Kamera in irgendeiner Form und siehst ja nicht diese tausenden Leute dahinter. Und wenn dann das dann natürlich so im Real Life dann irgendwie einholt und begegnet, ist das, kann man das durchaus vorstellen, dass das ja ungewohnt und du warst ja in der Story, was von dem erzählt hast, super emotional. Also ja, ich habe das voll gefeiert wieder, dass du ja gar nicht einkriegt hast. Ja. Aber ich glaube, das macht halt auch deinen Erfolg aus, dass du so authentisch bist. Ne? Bei aller Ehrlichkeit und Authentizität hast du aber für dich selber beschlossen, bestimmte Dinge auch nicht zu teilen aus Selbstschutz. Ne?
Genau. Soll ich aufzählen, was das ist?
Ja, also es würde mich freuen, wenn du zumindest uns sagst, was das ist und warum, weil ich glaube, das ist auch ein Thema, das viele Leute, die jetzt generell auf Social Media unterwegs sind, egal wie viele Follower, was auch immer, was man gar nicht so am Schirm hat. Ja.
Gut, also das ist das Erste, was du schon angesprochen hast am Anfang. Das ist der Nachname. Das hat es nicht, weil ich irgendwelche Star-Allüren habe und sage, nein, ich will nicht, dass irgendwer zu mir nach Hause kommt. Aber tatsächlich will ich nicht, dass jemand zu mir nach Hause kommt.
Sonst schaut ein Kühlschrank und der ist nicht putzt.
Es könnte sein, dass da ein paar Hundshaar drin sind.
Nein, Spaß beiseite.
Aber es ist halt wie in Österreich so, du hast eine Firma, du bist Unternehmer quasi und sobald du ein Gewerbe angemeldet hast mit einem vollständigen Namen, findet man auch deine Adresse, einfach weil wir halt im Firmenbuch sind, im Branchenbuch, das ist öffentlich einsehbar in Österreich und das hat auch einen Grund. Ich habe meinen Impressumsitz auch woanders, schauen wir mal, wie legal das Ganze ist, bis jetzt funktioniert es.
Ja.
Und das ist halt das Erste. Einfach, ich habe ein Kind, wäre ich alleine, würde das vielleicht ganz, ganz anders ausschauen, da wäre ich vielleicht ein bisschen offener mit dem Ganzen, mit dem Umgang, aber ich habe ein Kind, ich das muss schützen, ich wohne in einem Dorf.
Ja. Genau.
Muss nicht jeder wissen, wo er in die Schule geht.
Genau. Du hast auch dein Startgewicht und dein aktuelles Gewicht kommunizierst du auch nicht.
Genau.
Du sagst zwar, wie viel du abgenommen hast.
Genau.
Ja, und hast auch da einen sehr guten Grund, das nicht zu tun. Das haben wir schon im Vorgespräch kurz thematisiert gehabt. Woran liegt es?
Gewicht ist gerade bei Frauen immer ein Ding, worüber man sich sehr gerne vergleicht. Gefühlt jede dritte, vierte Nachricht, die ich kriege, ist mit: Hallo, ich bin die Claudia, Renate, ich habe 120 Kilo und bin so und so groß. Es interessiert mich gar nicht, wie viel Gewicht du hast. Warum, Claudia? Warum, Renate? Was hat das? Nein. Gerade Frauen vergleichen sich das sehr oft mit dem Gewicht. Ich kriege es ja auch im Freundeskreis immer mit, dass die dann so sagen mit: Na, aber die hat doch 60 Kilo und ich habe auch, die schaut doch ganz anders aus. Und genau das ist der springende Punkt. Du wirst jetzt 10 Frauen hernehmen können mit demselben Gewicht und alle Frauen werden unterschiedlich ausschauen. Und das ist halt einfach ein Ding. Dein Gewicht sagt in erster Linie mal nicht sehr viel aus über dich. Natürlich sagt das aus, aber jetzt, es hat nichts mit deinem Wert zu tun. Es sagt nichts über deine Körperzusammensetzung aus, weil ich kann so und so viel Kilo haben und jemand anderer hat aber vielleicht einen viel höheren oder einen viel niedrigeren Fettanteil. Und eigentlich ist es das, worauf es dann ja am Ende ankommt und nicht auf irgendein BMI.
Und es hat auch nichts mit gesund zu tun oft.
Genau. Ja,
das ist auch, was viele Leute glauben, umso schlanker und umso weniger Gewicht, umso gesünder. Nein, so stimmt das auch nicht ganz.
Genau, genau. Natürlich gibt es, klar, Aussagen, die jetzt medizinisch schon stimmen, dass man, du hast so viel Körperfett, das ist halt einfach ein Risikoding oder was auch immer.
Genau.
Aber wir sind alle unterschiedlich und ich will nicht, dass sich jemand mit mir vergleicht. Das will ich nicht. Und das ist wirklich der Hauptgrund, warum das mit dem Gewicht nicht erwähnt wird. Ich frage jemand sehr explizit danach und würde mir vielleicht auch noch einen Grund nennen, habe ich dem einen oder anderen per PN schon geschrieben? Natürlich. Hm. Oder schicke ihnen meine den Auszug von der Bioimpedanzanalyse oder so.
Ja, ja.
Also habe ich kein Problem damit. Es ist nicht so, weil ich mich schäme. Ich meine, schaut mal mein Instagram-Profil an. Ich schäme mich nicht für nichts.
Gibt da keinen Grund. Kein Grund dafür.
Ja.
Okay. Dein Profil heißt Kathi on her journey und eine Reise hat meistens ein Ziel. Wo ist deins?
Mein Ziel ist, die fitteste und gesündeste Version meiner selbst zu werden. Und das ist jetzt nicht nur optisch fit, sondern auch mental fit, mental stark und gesund zu sein. Ich würde gern eine Version von mir erreichen, von der ich vor 10 Jahren nicht geglaubt hätte, dass es die überhaupt gibt und dass man die überhaupt erreichen kann, diese Version. Und die hat tatsächlich nur mit irgendeinem Körpergewicht zu tun. Also das war am Anfang, dass ich sage, so und so viel hätte ich gern irgendwann einmal. Aber ich bin komplett weg von dem Kommen, dass ich sage, okay, ich habe so viel auch sportliche Ziele, die ich super gerne erreichen will und die werde ich erreichen. Aber ja, das ist wirklich diese fitte, gesunde Version. Ich würde super gern, also mein Hauptziel ist es, mit 70 Jahren mit meinen Enkelkindern oder mit meinen Enkelhunden oder was auch immer, einfach herumzulaufen, herumzutoben, mit 75 Jahren noch meine Haare kämmen zu können, wie als viele, sehr viele in dem Alter nicht mehr können.
Hm.
Allein ins Klo gehen und dem Hintern auswischen.
Genau.
Das wäre voll super.
Ja.
Ja.
Ich glaube, dass das auch ein großer Teil ist, warum du so erfolgreich bist auf deiner Reise, ist, weil du schon Spaß an der Reise hast. Und eben auch, so wie wir jetzt gerade gesagt haben, das Ziel gar nicht so, ja, du jetzt nicht nur irgendein x-beliebigen Ziel, das irgendwie ja über allem steht, quasi entgegenwanderst auf deinem Weg, sondern weil einfach der Weg selber dir schon Spaß macht. Und das spürt man in deinen Stories, Insta-Reels und so weiter. Und ist sehr erfrischend, muss ich sagen.
Dankeschön.
Stell dir vor, es hört jetzt jemand zu, der auch so am Beginn von so einer Reise steht. Was würdest du der Person mitgeben aus deiner jetzigen Sicht, mit den Erfahrungen, die du schon gesammelt hast?
Erstens mal voll wichtig, Step by Step anzufangen. Ich weiß, wir neigen dazu, sehr perfektionistisch zu sein. Und ich weiß auch, dass sehr viele dicke Menschen entgegen des Glauben von vielen sich sehr gut mit Ernährung auskennen, weil die sich schon ganz viel damit beschäftigt haben. Stell nicht alles um. Stell nicht von heute auf morgen alles um. Mach das alles Step by Step, ob du jetzt 1 Jahr länger übergewichtig bist oder 2 Jahre, sofern gesundheitlich natürlich alles in Ordnung ist oder halbwegs, dann wird es auf ein paar Monate drauf ankommen. Stell es Step by Step um. Gesunde Routinen einfach langsam integrieren in den Alltag. wenn du von heute auf morgen alles umstellst, und mit alles meine ich von super schlechter Ernährung zu super gesund ernähren, und vielleicht auch noch ein riesen Kaloriendefizit dazu, und dann von null Bewegung auf weiß ich nicht wie viel mal die Woche Sport, es wird nicht klappen, weil das ist einfach zu krass. Es ist zu krass, und dein Körper wird das nicht mitmachen und dein Mindset wird es nicht. Das klingt am Anfang, und die ersten Wochen ist man super motiviert. Mhm. Und dann denkt man, wow, cool, das schaffe ich alles, und man fühlt sich so gut, aber die lässt nach. Und wenn du dann keine Routinen eingebaut hast, dann wird es nicht werden. Step by step, langsam. Schau, was für dich umsetzbar ist. Auch dieses, gerade beim Essen, schau, was dir schmeckt, was ist wirklich gut, was tut deinem Körper gut. Und das Allerwichtigste ist, geh liebevoll mit dir um. Es ist dein Körper, der leistet so tolle Arbeit. Der ist ein Wahnsinn, der begleitet uns das ganze Leben. Niemand wird da so treu sein wie dein eigener Körper. Der begleitet dich, geh liebevoll damit um. Gerade im Alter trennt sich da die Spreu vom Weizen, ob du wirklich liebevoll mit ihm umgegangen bist oder nicht. Und das ist super, super wichtig. Behandle deinen Körper wie deinen besten Freund. Macht es nicht, weil ihr euren Körper hasst, sondern weil ihr ihn liebt. Das klingt vielleicht für den einen oder anderen super komisch da draußen. Denkt sich, was, du liebst dich und du willst aber trotzdem dich verändern und deinen Körper verändern. Aber ja, genau das ist der Grund, weil ich ihn liebe, und ich kann das wirklich jedem nur raten, das genau so zu machen, weil für sich, für seinen Körper, und ja, weil man sich eben liebt.
Ja, eine schöne Message. Hört sich schon ein bisschen nach Schluss an, aber, aber wir kommen jetzt noch zu einer neuen Rubrik bei mir im Podcast, und zwar gibt es eine kurze Entweder-Oder-Fragerunde.
Cool, ja.
Bist du ready?
Ready.
Okay. Proteinriegel oder Shake?
Riegel.
Okay, das war die leichte Frage. Jetzt wird's, es steigert sich ein bisschen, okay?
Okay.
Salat ohne Dressing oder 2 Stunden Cardio direkt nach dem Aufstehen?
2 Stunden Cardio direkt nach dem Aufstehen. Gut, 2 Stunden sind übertrieben, aber mache ich.
Ich habe extra 2 Stunden genommen, damit ich ein bisschen, weil ich nicht gewusst habe, ob du morgen trainiere. Okay. Beim Workout Musik oder Podcast?
Kommt
auf. Du sitzt im Podcast. Also das.
Ja, natürlich Podcast. Podcast.
Na, Spaß. Also bei längeren Sachen tatsächlich Podcast oder?
Cardio-Podcast, ja.
Cardio-Podcast, ja.
Voll. Okay. Musik holt mich beim Cardio gar nicht ab.
Ja. Bei den Gruppentrainings halt im Crossfit, da
wird es voll.
Genau. Gut. Das ist auch, finde ich, eine grandiose Frage. Muss mich selber kurz ein bisschen loben, aber dein Leben lang nur mehr schlechten Kaffee oder grüne Smoothies?
Das heißt, wenn ich das eine trinke, darf ich das andere gar nicht
mehr. Genau, ja, nur mehr. Also,
nur mehr?
Ja, ja.
Schlechten Kaffee.
Okay, passt. Gut, und die letzte Frage. 1000 Burpees am Stück oder 10 Tage offline?
1000 Burpees am Stück.
Cool. Ready to go.
Ist ja wurscht, oder?
Ja, ist komplett egal.
Ja, also 1000 Burpees, weil ich meine, die gehen halt.
Dauert halt ein bisschen, gell?
Ja.
Okay, super. Okay, dann sind wir jetzt mittlerweile am Ende der Folge angelangt. Es war sehr unterhaltsam, hoffentlich für euch da draußen genauso wie für mich. Selten auch so viel gelacht. Ja? Und ja, ich bedanke mich bei dir fürs Dabeisein. Schaut auf jeden Fall bei der Kathi vorbei. Falls ihr noch nicht folgt, dann macht das unbedingt. Und auch mir dürft ihr gerne folgen auf Instagram, ja, Weights and Coffee. Wenn ihr in die anderen Folgen mal reinhören würdet, würde ich mich sehr freuen, auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden. Natürlich auch gerne kommentieren und liken und sharen, was das Zeug hält, damit wir da ein bisschen mehr Reichweite zusammenbekommen. Und ja, in diesem Sinne bleibt mir nur zu sagen, danke Kathi.
Ich danke.
Hat mich gefreut.
Mich auch.
Danke fürs Zuhören da draußen, macht's es gut und habt einen schönen Tag. Ciao, ciao.